immer wieder spannend, neue Gemeinden kennenzulernen und das darf ich immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Dann ist es auch immer die Frage, wie redet man sich an, wie ist die Gemeinde untereinander miteinander? Und als ich reingekommen bin, wurde ich viel freundlich begrüßt und die meisten haben mich gleich schon mit Du angesprochen. Und wenn ich jetzt niemanden sehe, der ganz deutlich seinen Kopf schüttelt, dann würde ich mir die Freiheit rausnehmen, das jetzt auch einfach zu machen. Ich sehe niemanden schütteln. Dann fange ich an. An was denkst du, wenn du an Gemeinde denkst? An Ermutigung im Alltag, an Begegnungen, an gute Begegnungen? An eine Stunde Stillsitzen am Sonntag? Vielleicht an Streit unter der Oberfläche oder an Beschwerden, die in Gebetsanliegen verpackt werden und weitergegeben werden? Gemeinde ist schon immer ein ganz besonderer Ort und dort wird Gott gefeiert, dort begegnen Menschen Gott, da begegnen Menschen untereinander. Und manchmal wird man sich in Gemeinde sehr schmerzhaft der eigenen Menschlichkeit und der Menschlichkeit der anderen bewusst. Und das wusste auch Paulus schon. Der hat vor 2000 Jahren ungefähr an seinem Schreibtisch gesessen und einen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Ganz klein hatte es dort angefangen. Paulus und Silas waren dabei, als Gott anfing, mit Menschen in Philippi Geschichte zu schreiben. In dem Leben von Einzelnen. Da war Lydia, die Stoffhändlerin. Dann war da eine Frau mit einem Wahrsagegeist und ein Gefängniswärter und seine Familie, der anfing, an Christus zu glauben, als Gott Paulus und Silas aus dem Gefängnis befreit hatte. Und die gute Botschaft breitete sich aus und die Gemeinde wuchs. Und Paulus hielt Kontakt zu der Gemeinde und ein paar Jahre später nach der Gründung schreibt er einen Brief und darin steht, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Der Text steht in Philipper 2. Und ganz am Anfang macht Paulus hier sowas wie eine Bestandsaufnahme. Er sagt, ihr hier in der Gemeinde, ihr ermutigt euch im Namen Christi, ihr feuert euch gegenseitig an, immer wieder Gott in den Alltag mit hineinzunehmen. Ihr tröstet einander in Liebe, nicht in Gleichgültigkeit oder in Genervtheit, sondern ihr tröstet euch in Liebe, ihr seid füreinander da. Ihr habt Gemeinschaft untereinander, obwohl ihr so verschieden seid. Der Heilige Geist schafft es, diesen bunten Haufen zusammenzubringen, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ihr seid füreinander da, ihr zeigt Mitgefühl und habt Erbarmen miteinander. Und ich finde, im Großen und Ganzen schneidet diese Gemeinde ganz schön gut ab. Besser, als ich wahrscheinlich in irgendeinem Stiftung Warentest Christen im Vergleichtest abschneiden würde. Und Paulus sieht all das Gute. Und er fordert sie heraus, ruht euch nicht darauf aus, sondern haltet entschlossen zusammen, nach außen und nach innen. Habt ein Ziel vor Augen, ein gemeinsames Ziel, auf das ihr euch ausrichtet. Streicht Rechthaberei und Überheblichkeit aus eurem Verhaltensregister. Übt dagegen Demut ein. Das bedeutet, von den anderen höher zu denken als von sich selbst. Das Denken, das spricht mir nicht meinen Wert oder mein Können ab, aber dieses Denken fordert mich heraus, mich umzusehen, welche Menschen um mich herum sind. Wen gibt es da außerhalb von mir? Wo kann ich zurücktreten, bewusst Platz machen für andere? Aber wo kann ich vielleicht auch ganz bewusst Aufgaben übernehmen, um jemanden anderen zu entlasten, weil andere Dinge in seinem Leben Zeit brauchen? Seid auf das Wohl des anderen bedacht. Und dieser Vers, der erinnert ganz stark an Jeremia 29. Da steht, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Und dieses Prinzip, auf das Wohl des anderen bedacht zu sein, auf den anderen schauen, das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht und das in Jesus den größten Ausdruck findet. Und wir Menschen, wir sind ganz gute Modelllerner. Also wenn man uns ein Beispiel zeigt, dann können wir uns daran orientieren. Und Paulus macht genau das. Er gibt uns ein Beispiel, nämlich Jesus. Es macht die ganze Geschichte in diesem Bibeltext nicht unbedingt einfacher, sondern ehrlich gesagt noch komplizierter. Aber was er macht in diesem zweiten Teil, den wir uns nachher anschauen, da malt er die Schönheit von Dienst vor Augen. Die Kraft der Veränderung, wenn wir so leben, wenn wir einander in Demut, in der Jesus uns Menschen begegnet, auch einander begegnen. Und wie schön das sein kann. Paulus stellt die Gemeinde in Philippi vor eine große Aufgabe. Rechthaberei und Überheblichkeit zerstören die Einheit. Es geht nicht darum, ein Einheitsbrei zu werden und alle sagen und denken das Gleiche, sondern es geht darum, ein Ziel im Blick zu haben und sich gemeinsam dafür einzusetzen. Und dieses Ziel, das ist in allererster Linie nicht ein Etwas, sondern das ist ein Jemand. Jesus selbst ist das Ziel, ihm hinterherzulaufen und den Menschen an seiner Stadt Menschen einzuladen und dafür miteinander unterwegs zu sein und sich auf diesem Weg gemeinsam ermutigen und gemeinsam dieses Zusammenleben zu gestalten. Und Paulus schreibt, haltet zusammen und dient einander, tut einander Gutes. Stellt euch nicht selber in den Mittelpunkt. Seid nicht auf euer eigenes Wohl bedacht, sondern richtet euren Blick auf die anderen. Schaut nach rechts und links. Was brauchen die Menschen? Von uns wegsehen, auf das Gute für den anderen schauen, dem anderen dienen. Ich erwische mich ganz schön oft dabei, dass ich sage, ich will Recht haben. Ich will das letzte Wort haben. Und ich bin auch in meinem Stolz verletzt, wenn mir jemand auf die Füße tritt. Wenn jemand nicht honoriert, wie viel Mühe ich mir doch gegeben habe. Und dann sind meine Gedanken ganz bestimmt nicht, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen, zu gucken, was ist das Wohl für ihn. Das ist aber die Haltung, die Gott sich von uns wünscht, die unseren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Jesus war so ganz anders als ich. Geduldig, liebevoll, jederzeit bereit, sich auf die Menschen, die ihn umgaben, einzugehen, ihnen zuzuhören und zur Seite zu treten, heraus aus dem Mittelpunkt. Er war nicht daran interessiert, als Berühmtheit in der Mitte zu stehen und in Anerkennung zu baden. Es ging ihm darum, Gott in die Mitte zu stellen und möglichst viele Menschen an diesem Mittelpunkt heranzuführen. Und Jesus wäscht seinen Jüngern nicht brutal den Kopf, auch dann nicht, wenn sie nach langen Erklärtiraden immer noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Jesus wäscht keine Köpfe, sondern er wäscht Füße. Er wäscht den Staub von den Füßen, die Last von den Herzen und die Vergangenheit von der Seele. Jesus lässt sich nicht bedienen, sondern er dient. Für ihn ist es kein Verlust, Zeit für andere Menschen zu investieren, sondern es ist für ihn Freude und Gewinn, Zeit mit Menschen zu verbringen, auf sie zu schauen und ihnen Raum zur Entfaltung zu geben. Wenn das mal so einfach wäre. Es ist so viel leichter, den Menschen den Kopf zu waschen und unsere Füße dann in das Wasser von Selbstgerechtigkeit baumeln zu lassen. Die Grundhaltung, das Gute für den anderen wollen, das ist uns Menschen nicht einfach angeboren. Da braucht man nur mal kleine Kinder im Sandkasten zu beobachten, wie sie sich gegenseitig die Schippe wegnehmen und dann gegenseitig über die Rübe ziehen. Und ich habe den Eindruck, von dem, was ich beobachte, das wird, je älter man wird, auch nicht unbedingt besser. Wir wollen für uns das Beste aus dem Leben herausholen. Und manchmal ist es uns völlig egal, was es andere kostet. Diese Haltung von Demut, das Beste für den anderen zu wollen, sich selbst zurückzunehmen, das ist ein Geschenk, was wir von Gott erbitten dürfen. Ihnen zu sagen, hilf mir, den anderen zu sehen. Hilf mir, nicht nur ein Interesse an mir zu haben, sondern auch an den Menschen, die auch deine Kinder sind. Und diese Haltung müssen wir einüben. Das können wir nicht einfach so. Aber wir können von Jesus lernen, wie das geht. Und das ist etwas, was wir bei Jesus immer wieder lernen und immer wieder beobachten können, dass wir bei Jesus hinsehen lernen. Da fehlt die Folie. Bei Jesus lernen wir sehen, das hatten wir heute Morgen schon. Mit Gott werden uns die Augen aufgetan. Wenn wir das Wohl, das Beste für den anderen Menschen suchen wollen, dann brauchen wir das, dass wir genau hinsehen und genau hinhören. Was braucht er eigentlich? Womit kann ich ihm denn überhaupt dienen? Das kann ich nur, wenn ich mich mit meinem Gegenüber beschäftige. Was Menschen brauchen, was sie bedürfen, das kriege ich nicht mit, wenn man einmal nur vorbeirauscht. Sondern das bekomme ich mit, wenn ich zuhöre und sie frage, was beschäftigt dein Leben? Worum sorgst du dich? Woran freust du dich? Wo liegen die Bedürfnisse? Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, die ist gerade in ihren letzten Examenszügen, die wird Ärztin. Und ist gerade nur am Dauerlernen. Und davon hat sie mir erzählt. Und mittendrin unterbricht sie und fragt, wie geht's dir eigentlich gerade? Es war für mich ein kleiner, ganz besonderer Moment, weil ich das größte Verständnis dafür habe, dass sie gerade zutiefst beschäftigt ist mit ihrem Leben und mit dem, wo sie auf die Prüfung hinarbeiten muss. Und trotzdem hat sie sich den Moment genommen, um genau hinzuhören. Um zu fragen, was ist eigentlich gerade in deinem Leben los? Das, was meine Mitmenschen beschäftigt, das erfahre ich, wenn ich ihnen zuhöre. Und wenn ich wertschätze, wie sie sind, was sie ausmacht, wer sie sind. Und bei Jesus lernen wir diesen Blick, den Blick auf ihn zu richten und andere mit in den Blick zu nehmen. Die Scheuklappen abzulegen und wahrzunehmen, was um uns herum eigentlich passiert. Bei Jesus lernen wir sehen und bei Jesus lernen wir Vertrauen. Nämlich Vertrauen, dass deine Liebe für alle reicht. Dass deine Liebe nicht aufhört, wenn wir uns nicht mehr nur um uns selber kümmern. Vielleicht kennt ihr den Spruch, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist an alle gedacht. Und manchmal kann uns dieser Gedanke Angst machen, wenn wir aufhören, uns um uns selber zu kümmern. Wer kümmert sich denn dann noch um uns? Oder müssen wir uns um alle Belange kümmern, die wir so wahrnehmen, um alle Bedürfnisse? Wie sollen wir denn da noch mit unserer Kraft haushalten? Selbst wenn man das nur auf Gemeinde beschränken würde, allein da sind so viele Aufgaben, die man übernehmen könnte, so viele Menschen, mit denen man sich beschäftigen könnte, auf die man Rücksicht nehmen könnte. Dieser Anspruch nicht eigentlich zu hoch? Und gibt es in unserer Gesellschaft nicht eigentlich auch noch genügend Ansprüche, die auch noch an uns zerren? Bei Gott ist es anders. Seine Liebe reicht unendlich weit und wird mehr, wenn wir sie teilen und weitergeben. Und wir dürfen Gott vertrauen, dass er uns und die anderen im Blick hat und dass er sich kümmert. Und dann dürfen wir wissen, dass wir nicht alle Schuhe anziehen müssen, die vor uns stehen. Aber unsere Paar Schuhe, das dürfen wir anziehen und darin dürfen wir laufen zu den Menschen, die um uns herum sind. Wir wollen uns noch einen zweiten Teil von dem Text anschauen. Der ist vielleicht ein bisschen bekannter. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unendlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Hier wird dieser Weg nachgezeichnet, den Jesus für uns Menschen geht. Jesus, der wahre Gott, hält an seinem Gottsein nicht krampfhaft fest. Sein Königstitel ist kein geraubter Hoheitstitel, den er verteidigen müsste. Er gibt ihn einfach so auf. Freiwillig tauscht er Himmel gegen Erde. Himmlische Lobpreischöre gegen den Spott der Menschen. Größe gegen Niedrigkeit. Und Ehre gegen den Staub der Straße. Jesus wird Mensch und er begibt sich in einen menschlichen Körper, der Hunger empfindet und Schmerz, der müde wird nach einem langen Tag, der sich freuen kann und der trauert, wenn Dinge schieflaufen. Dieser unverwechselbare Gott wird unverwechselbar Mensch. Gott hat die Wahl und er wählt die Menschlichkeit. Weil er will, wird er Mensch. Er wird freiwillig einer von uns. Freiwillig unterstellt er sich unter die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt und wird Teil der Schöpfung. Wir Menschen, wir leben oft nach dem Prinzip, ich bin wer, wenn ich etwas vorweisen kann. Wir streben danach, besser zu werden, wollen uns weiterentwickeln. Und das, was wir uns erarbeitet haben, das geben wir ungern wieder auf. Das versuchen wir festzuhalten. Und noch ein Stück weiter zu kommen. Wir Menschen versuchen an unserem Leben und an dem, was wir erreicht haben, festzuhalten. Aber Jesus lässt das alles hinter sich, als wäre das nichts. Jesus lässt alles zurück, was er hat, ganz freiwillig. Und diese Titel wie der Beste, der Schnellste, der Begabteste, der Musikalischste oder welche Titel wir uns sonst vielleicht auch immer wieder geben. Das sind Titel, die sollten wir nicht krampfhaft festhalten. Aber nach dem Titel Mensch, Mitmensch, Mensch für andere, danach sollten wir uns ausstrecken. Jesus wird uns Mitmensch. Er nimmt sogar das Wesen eines Dieners an. Das wird, finde ich, besonders eindrücklich da, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Den ganzen Tag sind diese Füße durch Dreck gelaufen und am Ende des Tages kniet Jesus vor jedem Einzelnen von ihnen und wäscht ihnen die Füße. Jesus wird nicht einfach nur Mensch und dafür dann aber ein ganz besonderer, ein König, ein Herrscher, ein Fürst, sondern Jesus will Diener sein, damit wir werden können, wer wir sind. Jesus sucht das Beste für uns Menschen, denn er weiß, sein Kommen wird uns befähigen, die Menschen zu werden, die wir sind. Sein Kommen wird uns frei machen, Menschen zu werden, die ihre Gaben und Fähigkeiten einsetzen, um anderen Raum zu schenken und andere groß zu machen, andere mit offenen Armen empfangen zu können. Jesus wird Diener, aber nicht Diener der Menschen, sondern Diener Gottes. Nicht den Willen der Menschen tut Jesus. Nicht wir können ihm diktieren, was er zu tun hat. Jesus ist Diener Gottes, sein Wille zählt. Und dann, weil wir Gott wichtig sind, weil er uns unendlich liebt, dient Gott uns durch Jesus Christus. Das Wort dienen, ich habe ein bisschen recherchiert, gibt es eine altmittelhochdeutsche Verknüpfung zum Wort laufen. Und ich finde, diese Analogie passt total gut. Gott macht sich selbst zum Läufer für uns. Er läuft uns entgegen. Ganz grundsätzlich in Jesus Christus. Sein Dienen, sein Laufen ist Versöhnen mit sich selbst, ein Verwöhnen mit der Gnade Gottes. In Jesus läuft Gott seiner Welt entgegen. Und Jesus läuft weiter zum Kreuz, um dort zu zeigen, wie weit er für uns Menschen geht. Jesus nimmt sogar den Tod auf sich. Wir sind gerade in der Passionszeit. Und sein Tod ist kein Zufallsprodukt. Sein Leben und sein Leiden, die verfolgen ein bestimmtes Ziel. Und er wusste, dass das Leben als Mensch ihn alles kosten würde. Er wusste, wenn er den Willen des Vaters tun will, dann gehört das Kreuz unweigerlich dazu. Und wenn er gehorsam ist bis zum Tod, dann gibt er dem Vater alles Verlorene zurück. An Jesus und an seinem Tod zeigt sich die Rettungsaktion Gottes für seine Menschenkinder. Eine Rettungsgeschichte, die unser Verstehen immer wieder übersteigt, wo man immer wieder neu drüber nachdenken kann, was heißt es dieses Jahr eigentlich? Das Kreuz bedeutet für Jesus die größte Erniedrigung. Für uns ist es der Ort der Rettung, der Wendepunkt in der Geschichte. Am Kreuz gibt Gott sich selber. Er stellt sich in die Mitte des Weltgeschehens, um die Achse zwischen Himmel und Erde ein für alle Mal festzumachen und zu sagen, ich bin der Mittelpunkt. Und wenn ich im Mittelpunkt stehe, dann könnt ihr aufhören, euch um euch selber zu drehen. Dann können wir wieder Gemeinschaft haben, die offen ist für Begegnung. Am Kreuz Jesu dreht sich der Weg um. Der Weg in den Tod wird durch Jesus der Weg zum Leben. Er führt heraus aus Einsamkeit zurück in Gemeinschaft. Gemeinschaft, die nicht auf den eigenen Vorteil bedacht ist und selbstsüchtig am eigenen Vorteil festhält, sondern die Gemeinschaft, die andere mitdenkt und mitsieht. Das Kreuz bedeutet, Begegnungen zuzulassen und keine Angst davor zu haben, sich verletzlich zu zeigen. Das Kreuz bedeutet Begegnung, die den anderen in seinem Anderssein willkommen heißt und liebt. Solange wir nur das eigene suchen, wird uns die Kraft fehlen, das Gesicht dieser Welt zu verändern. Aber wenn wir andere mit in den Blick nehmen, dann fordern wir die Welt heraus, nicht nur sich um sich selber zu drehen. Denn das bringt Menschen ins Fragen, von sich wegzusehen, auf andere zu schauen, für andere Zeit zur Verfügung zu stellen. Das verwundert Menschen. Woher nehmen wir die Kraft? Woher nehmen wir die Zeit? Jesus ist Diener Gottes und macht sich ganz klein. Und Gott nimmt seinen Diener und macht ihn ganz groß. Jesus trägt den Ehrentitel Messias, Retter der Welt. Und einmal werden sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, damit Gott dem Vater die Ehre gegeben wird, die ihm gebührt. Lasst uns jetzt schon dieses Bekenntnis anstimmen und einstimmen, indem wir einander dienen, indem wir einander die Füße waschen und nicht den Kopf. Wir ehren Jesus, wenn wir fragen, was brauchst du? Wenn wir uns Zeit nehmen, wirklich auf unser Gegenüber zu achten. Wenn wir herausfinden, wie diese Liebe und Wertachtung, die Gott uns entgegenbringt, auch in unseren Beziehungen und Altersphasen konkret werden kann. Woran denkst du, wenn du an Gemeinde denkst? An einen Ort, wo Menschen einander Raum verschaffen und auf das Wohl des anderen bedacht sind? Das wünsche ich euch als Gemeinde. Dass ihr erfahrt, dass ihr einander erfahrt als Läufer Gottes, die einander entgegenlaufen, um einander Gutes zu tun. Weil ihr erfahren habt, wie Jesus euch entgegengelaufen ist und wie das Kreuz euch von der Sorge um euch selber befreit und sagt, leg die Sorge auf mich, damit du wieder geradeaus gucken kannst. Angenommen, das wäre ganz leicht, den anderen höher zu achten als sich selbst. Das Wohl des anderen zu suchen, das Beste für ihn zu wollen. Wie könnte das aussehen? Es kann zum einen bedeuten, sich die Frage zu stellen, von der Paulus am Anfang sagt, Überheblichkeit und Rechthaberei, die sollen bei euch nicht zu suchen haben. Sich zu fragen, wo bin ich überheblich anderen gegenüber? Wo gehe ich mit anderen lieblos um? Wo enthalte ich ihnen Wertschätzung vor? Es kann zum anderen aber vielleicht auch bedeuten, nicht in erster Linie zu erwarten, zu empfangen, sondern zu geben. Ich komme zum Beispiel in die Gemeinde nicht, um zu gucken, was kann ich heute mitnehmen, sondern wo kann ich heute geben? Wo kann ich heute dazu beitragen, dass ein anderer Raum bekommt und groß werden kann? Vielleicht bedeutet es aber auch, zuallererst Gott zu fragen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Kümmere dich um mich. Ich brauche das, damit ich mich wieder um andere kümmern kann. Vielleicht heißt dieses Raumschenken, Fragen, jemandem eine Ermutigung zuzusprechen, ein offenes Ohr für Sorgen zu haben, praktische Hilfe anzubieten, Schnee zu schütten, vielleicht auch Kompromisse einzugehen in der Art und Weise, wie man manche Dinge in der Gemeinde macht. Jemandem, der krank ist, eine Karte schreiben, ihn anrufen oder vielleicht sogar besuchen. Die Liste könnt ihr gerne für euch weiter fortsetzen. Jesus hat uns befreit. Er hat uns gedient, damit wir dienen können. Lasst uns einander dienen, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.